eigentlich nicht jetzt Korruption als solche zu bekämpfen, sondern eine korruptionsfreie Gesamtentwicklung für die Stadt zu gewährleisten. Das war eigentlich das Ziel dieses Projektes und dann sind sie mit dieser Idee draufgekommen. Und die Idee ist sehr, sehr einfach. Eine Webplattform, wo, wenn Sie, sagen wir, etwas bauen wollen, kriegen Sie die Baulizenz nur, wenn Sie bestimmte Daten, bestimmte Kriterien erfüllen und das transparent machen, auf die Website stellen, damit die gesamte Bevölkerung das sieht. Und das ist, ja, das haben sie tatsächlich gemacht, also fostering transparency, providing public information, reducing digital gap, also verschiedene Dinge auch eingebaut in dieser Plattform. Und der Erfolg war so groß, dass die Korruption in Guadalajara um 70% reduziert werden konnte. Ach, nach einem Jahr haben sie jetzt begonnen zu replizieren in 25 Städte, 125 Municipalities im Bundesland Jalisco. Also es ist ein ziemlicher Erfolg. Und ein interessanter Faktor ist das Team. Es gibt da ein, zwei Filme darüber, sie haben sich auch medial gut präsentiert. Es ist ein sehr, sehr junges Team, hochprofessionell, ein ungeheuer optimistisch. Also wenn man über Korruption spricht, also ich komme aus Indien, wenn wir darüber sprechen, impossible, das kann man einfach nicht lösen. Aber diese jungen Menschen haben sich gesagt, na, das kann man lösen, probieren wir es einfach. Und das haben sie wirklich geschafft und das finde ich sehr, sehr. Dieser demografische Faktor in diesen neuen Entwicklungen ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen. Und es gab übrigens ein Team von Startups aus Indien, die indische Botschaft hat sie eingeladen, 35 Startups. Also ich habe lange mit denen gesprochen, das ist ein vollkommen anderes Denken. Sie denken völlig global, sie sind ökologisch orientiert und sie wollen irgendwas Gutes für die Welt machen. Dabei schon Geld verdienen, aber etwas Gutes für die Welt machen, das ist schon etwas, das ist wirklich angekommen in dieser neuen Demografie. Damit sind wir in Indien. Ein außerordentlich interessantes Projekt heißt UPI, United Payments Interface. Darf ich hier vielleicht fragen, kennt das hier jemand? Es gibt keine Indien-Kenner hier. Okay. United Payments Interface ist eine Plattform für Real-Time Financial Transactions. Das heißt, wenn Sie irgendwo in Billa oder irgendwo einkaufen gehen, zahlen Sie ja, wir zahlen ja auch mit dem Handy oder mit der Karte oder so, aber hier geht es in Real-Time und sehr, sehr kleine Beträge. Ja, also, so, und was haben Sie gemacht? Die Herausforderung war, 2009 gab es 145 Millionen Familien, die keinen Access zu Banking haben. Das ist kein Bank-Account, also konnten überhaupt kein Bank. 2009. 2014, 52% der erwachsenen Bevölkerung hatten einen Bank-Account. Und das ist ein Problem, wenn man keinen Bank-Account macht. Es ist nicht einfach ein Bank-Account. Auch hier, wenn Sie einen Bank-Account machen, wollen Sie es nicht sagen. Sie können sagen, wer sind Sie, was verdienen Sie. Ihre Adresse, viele in Indien haben überhaupt keine Adresse zum Beispiel. Es ist fast unmöglich, einen Bank-Account zu haben. So, die Idee war Inclusion. Yeah? Leaving no one behind in financial sector. Das haben sie gemacht. Und das Ziel war Financial Inclusion. Everyone should have a bank account. Jeder soll einen bank account haben. Und die Formalisierung der Ökonomie. Also das ist auch interessant. Etwa 85% der indischen Ökonomie ist informal. Wird nicht erfasst. 85%. Ja? Sie zahlen keine Steuern. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Es gibt auch kritische Stimmen noch dagegen. Vielleicht soll man sie auch lassen. Aber hier in dem Fall ist es. So, und die Idee, jetzt die Plattform. Es gibt die Plattform, die peer-to-peer, also Mensch-zu-Mensch ermöglicht. Also wenn Sie einem Freund etwas geben wollen und er hat einen QR-Code, dann können Sie ihm das überweisen. Sie können das in einem Geschäft auch zahlen. Ja? Das heißt, funktioniert alles über das Handy, übrigens mittlerweile auch schon über Nicht-Smartphones. Und ich erzähle Ihnen gleich eine weitere Entwicklung. Und diese Plattform Connected verbindet 358 Banken mittlerweile. 358 Banken. Und Sie können alle, also PayPal, Microsoft, Google Wallet oder was, diese ganzen Dinge, die sind alle mittlerweile integriert. Sie können, egal welche Bank, Sie können damit zahlen in Indien. Und auch interessant, es ist eine Open Innovation Plattform. Das heißt, Sie haben diese Plattform geöffnet und haben jetzt eingeladen Unternehmen, Startups, um ihre Dinge zu entwickeln, darauf zu setzen. Und eine unglaubliche Entwicklung gibt es. Es gibt viele Analphabeten in Indien noch immer. Und sie können das Handy gar nicht benutzen. Sie können das nicht hineinschreiben, wenn sie nicht schreiben und lesen können. Sie sprechen darauf und sagen, ich überweise 20 Euro an so und so und QR-Code. und das, der erkennt das dann. Also das ist eine typische Open-Source-Entwicklung, das ist nicht, irgendwer macht das und setzt das drauf. Und mittlerweile gab es schon, also Februar 22, fast 7 Milliarden Transactions in Höhe von 140 Milliarden Dollar. Es ist the largest Real-Time-Transaction-Plattform der Welt geworden, hat schon etwa eine Trillion Dollar umgesetzt. Und das kommt jetzt in Westen, also Frankreich hat Gespräche aufgenommen, UK hat Gespräche aufgenommen, Singapur hat Gespräche aufgenommen, in den USA wird gesprochen. Also das kommt jetzt als ein Export von Global South to. Und das Ziel ist, 750 Millionen Menschen zu erreichen. Okay, die Zahlen gehe ich jetzt nicht mehr ein, wir haben das jetzt verstanden, worum es geht, aber sie wollen, also das große Ziel ist, 400 Millionen Menschen in Rural Areas zu erreichen. Das ist ein riesiges Projekt, läuft über eine Plattform. So, und das ist ganz lustig, das ist ein Geschäft, da vorne ist dann ein QR-Code und Bangkok Post hat dann einen Artikel geschrieben, even beggars get QR-Codes. Ja, das ist tatsächlich ein Bettler hat hinten sein QR-Code gegeben und hat gesagt, in die Höhe geschossen sein Einkommen durch QR-Codes. Also es gibt auch lustige Sachen hier. So, und ganz interessant, der Faktor ist, wer hat das entwickelt? NPIC, Responsible, ich kann das jetzt nicht lesen, also Retail, Financial Transaction ist ein Public Good. Es ist ein öffentliches Gut und die machen kein Geld, sie verlieren Geld gerade mit dem Projekt. Nämlich ordentlich. Es ist ein Project with massive losses. Und das ist etwas, was die Big Five niemals machen würden. Sie würden solche Losses machen, außer es gibt sehr viel Venture Capital, die da hineinpumpen und große Visionen haben. Geht nicht. Das ist ein soziales Projekt, die Inklusion. Sehr, sehr spannend. Hier habe ich ein Bild übrigens Indien, das ist Sarah Habersack, die aus Brasilien eingeschaltet wird. Sie hat nach dem Studium, sie war Studierende bei uns und wir haben sie in Neu-Delhi besucht. Sie hat bei GIZ in Neu-Delhi gearbeitet und hier zeigt ein Slum-Bewohner, Jens Dankschat, unseren Soziologieprofessor an der TU Wien, wie das Handy funktioniert. Und da war das noch nicht da, dieses Banking-System, aber mittlerweile sind in Slums genauso. Sie können mit UPI zahlen. Drittes Projekt, Greece. Es war die Sustainable Development Academy Tagung im September. Und die Challenge ist natürlich Education for All. Aber das Spannende war, Minister of Ghana und Minister of Greece sprechen hintereinander und die Themen, über die sie gesprochen haben, waren ident. Ghana ist mittlerweile, es ist ein Vorzeigeland geworden in Afrika, es gibt Bildung überall, aber sie wollen jetzt Open Educational Resources einsetzen. Das heißt, Educational Content, die dann über das Internet reingezogen werden können. Und sie haben so ein Modell entwickelt, so iBoxes, wo dann jedes Dorf Internetzugang hat. Aber die griechische Ministerin, exakt, und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich bin sehr, sehr lange mit Entwicklungskontext unterwegs, aber dass zwei Minister der Bildung praktisch über dasselbe Thema sprechen, das ist eine neue Entwicklung. Das geht auf diese neuen Plattformen zurück. Und das ist die große Gefahr, das ist die andere Seite. Die Platform University kommt auf uns zu, es ist die totale Kommerzialisierung von Plattformen. Ja? Und da müssen wir irgendwie zivilgesellschaftlich dagegen steuern, sonst wird das übernehmen. Also das ist dieser Kampf, der jetzt gerade stattfindet. So, das letzte Beispiel ist Taiwan. Civic Tech. Civic Tech ist Technologien, die die Zivilgesellschaft entwickelt, um Dinge zu machen. Das ist einfach Civic Tech. Und in den 90er Jahren hat das Land demokratisiert, so wie Estland und Lithuania und diese Länder. Und diese Länder haben gleichzeitig, also die Digitalisierung und die Demokratisierung fanden gleichzeitig statt. Es gibt einige Länder. Und das ist ein Vorteil, weil hier in Ländern, die schon länger eine Demokratie gehabt haben, ist die Digitalisierung eher hemmend und it undermines democracy. Und hier haben sie das genau anders umgesetzt. Digitalisierung hilft der Demokratie. Und Taiwan ist in den letzten 5 oder 6 Jahren 20 Punkte aufgestiegen in der Democracy Ranking von The Economist. 2014 war eine große Movement, Sunflower Movement, und das war eine technologische, sehr, sehr technologisch affine Studentengruppe, die das geführt haben. Die haben das Parlament für 24 Tage besetzt. Und in dieser Zeit sind aber auch etwa 50 zivilgesellschaftliche Gruppen zusammengekommen, die waren disparate, waren keine Zivilgesellschaften, haben aber eine kollektive Purpose bekommen in diesen 24 Tagen. Sie haben eine kollektive Purpose gehabt und sie haben die Technologien gehabt. Und daraus sind ein Netzwerk von Plattformen entstanden. Das ist absolut einmalig in der Welt. Die Plattformen gibt es überall. Was Taiwan gemacht hat, ist, sie haben diese Plattformen vernetzt. Das heißt, wir haben ein Landscape auf Plattformen, die auf ganz unterschiedliche Dinge eingehen. Ob das jetzt kritische Reflexion von was der Staat oder was die Stadt macht oder Crowdsourcing of Problem Solving. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Das geht eigentlich auf Athen zu. Der Erfolg von Athen war, dass sie Problemlösung outgesourced haben. Die gesamte Gesellschaft hat bei der Problemlösung mitgemacht und da haben sie jetzt Plattformen entwickelt, genau das, um das machen zu können. Es gibt übrigens ansatzweise auch in Wien ganz spannend, aber Taiwan ist definitiv absolut Weltspitze in diesen Dingen. Das heißt, wenn wir heute jetzt von einer zivilgesellschaftlich betriebenen Plattformisierung der Welt sprechen, dann ist es Taiwan. Und ich mache gerade ein Forschungsprojekt über Taiwan und suche gerade noch Partner. Ich weiß nicht, vielleicht ist Südwind interessiert, da mitzumachen. Damit kommen völlig neue Begriffe. Also die Narratives of Change sind heute Narratives of Technology, Technological Change. Es sind nicht mehr, das ist ganz zentral. Übrigens in der französischen Sprache, alle 20 Jahre kommen 20.000 neue Wörter hinzu. Die sind fast alle technologische Begriffe. Und wenn wir jetzt diese Begriffe nicht verstehen, werden wir ein echtes Problem haben in unserem demokratisch-politischen Prozess. Wir müssen verstehen, was überhaupt Digital Activism zum Beispiel bedeutet. Was sind Urban Digital Commons zum Beispiel? Völlig neue Sprache. Conclusio, in den letzten 20 Jahren beim Jagen und Sammeln von großen Geschichten war eines ganz, ganz klar. Es sind vier Dinge. Das eine ist ein Problembewusstsein. Problembewusstsein, aber es gibt viele Probleme in der Welt. Aber wenn wir jetzt nicht einen politischen Konsens darüber haben, welche Probleme wir haben, wird nichts gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig. Political Consens of which problems do we have. Und das zweite sind strategische Allianzen. Es gibt immer irgendwelche Menschen, irgendwelche Netzwerke, die etwas tun. Und die sind ganz wichtig. Und um die zu mobilisieren, brauchen wir so etwas wie einen Orchestrierer, einen Dirigenten. Die organisieren sich sehr schwer selbst. Und da muss der Staat eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, Zivilgesellschaft on the one hand, aber der Staat als Orchestration of this movement ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich in den letzten 20 Jahren wirklich sehr, sehr genau gesehen. Und digitale Plattformen können da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Also zum einen die sozialen Netzwerke, und zum anderen, wie bringe ich sie zusammen? Mit verschiedenen Ausrichtungen. Es gibt nicht eine Plattform für alles. So wie Taiwan, viele Plattformen, hat sich eine ganze Landschaft verändert, einfach die gesamte Landschaft der Civic Engagement, die Einbindung der Bevölkerung, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das ist meine letzte Slide, das ist ein integratives Bild. Narratives of Change, das sind einfach die Narrative von der Zukunft, die wir haben. Also Storytelling ist verdammt wichtig. Eigentlich möchte ich schon seit langem eine School for Storytelling gründen, weil auch in den letzten 20 Jahren die Geschichten, die die Stadt oder die Change Managers geschrieben haben, sind ganz, ganz wichtig für irgendwelche Veränderungen. Also wir brauchen ganz starke Geschichten. So, dann brauchen wir Menschen, die irgendwie von Netzwerken unterwegs sind. Und dann kommt Place, das sind die Regime, das lokale Regime. Also ich habe das Rathaus hier hingestellt, aber tatsächlich, das Rathaus spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil das ist der Ort. Hier werden die Gesetze gemacht werden. Das heißt, People and Places und Plattformen sind, die schaffen den Raum, und zwar sowohl physisch als auch mental, den Raum, wo sich Menschen einbringen können, wo sie kommunizieren können, wo sie lernen können, wo sie Probleme lösen können. Und all diese Dinge müssen wir völlig neue Räume schaffen. Mit Hilfe von digitaler Technologie, aber gleichzeitig mit den sozialen Räumen, die es bereits gibt. Vielen Dank.